Es freut mich, dass wir unser Studium über den Heiligen Geist und die Geistlichkeit oder Spiritualität des Menschen fortsetzen können. Wir wollen uns heute mit dem Thema der Taufe und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Aber bevor wir wieder in dieses Thema einsteigen, das mir unheimlich wichtig ist, weil ich es dafür halte, dass wenn wir den Menschen als solches nicht verstehen, wir auch nicht verstehen, warum wir einen Heiligen Geist brauchen, warum wir angewiesen sind auf ihn. Deshalb lasst uns das, was ich in der letzten Stunde gesagt habe, nochmal ein wenig deutlicher machen, weil ich denke, diese Begriffe sind für uns zwar geläufig, aber wir haben sie nicht wirklich, ich sage jetzt mal, ganz bewusst eingebaut in unser Wissen, in unsere Erkenntnis. So, was ist der Mensch? Hier haben wir ihn. Was ist er? Ist er ein Geisteswesen? Nur Geist? Ist er eine Seele aus Körper und Geist zusammengebaut? Oder ist er ein reines Körperwesen? Das ist eine Pflanze. Das sind die Bilder, die wir vom Menschen haben können. Was ist er? Weil er kann nur eines von allen dreien sein. Er kann nicht alle drei auf einmal sein. Deshalb gehe ich nochmal durch die Anthropologie, das heißt durch die Theorien über den menschlichen Aufbau. Es gibt natürlich die drei parallele eigenständige Einheiten-Theorie. Man hat einen Körper, einen Geist und eine Seele. Und da Geist und Seele immer geistig gesehen sind, das heißt, man sieht in der Seele nicht etwas Körperliches drin, so geht man meistens davon aus, dass der Mensch zwei parallele eigenständige Einheiten hat, nämlich einen Körper und einen Geist, welcher auch Seele ist. Weil man nimmt den Begriff Seele als auch den Begriff Geist als pur geistig. So, das ist die Philosophie des Plato und des Aristotel und es ist die Christenheit, die meisten von den Christen und Religionen, alle Religionen könnte ich sagen, das Heidentum und so weiter, haben diese Sicht von den Menschen. So wie Plato es sagte, man denkt, der Mensch ist ein rein geistiges Wesen, der sich in einem tierischen Körper gefangen hat und jetzt wartet durch den Tod auf die Befreiung. Das ist so die Philosophie. Der Körper ist das Problem und weil der Körper das Problem ist, muss man ihn letztendlich loswerden. Und da der Geist und die Seele des Menschen etwas Geistiges sind, lebt der Mensch von Ewigkeit her bis in alle Ewigkeit. Das heißt, er ist unsterblich. Und das ist am meisten verbreitet, deshalb glauben auch die meisten Christen, dass sie eine Seele haben und dass diese Seele beim Tode zu Gott geht oder in die Hölle oder wie sich jeder das Ganze vorstellt, in eine Reinkarnation, in einen neuen Kreislauf irgendwo eintritt, woher er ursprünglich herkommt. Das sind menschliche Theorien, die man mit der christlichen Lehre oder der Bibel irgendwo verbunden hat, obwohl wir sehen werden, dass das keine Grundlage hat, weder in der Schrift noch in den Gesetzen der Natur. Und dann haben wir natürlich die Idee, dass der Mensch eine eigenständige Einheit ist. Er besteht nur aus Körper. Irgendwie ist dieser Körper lebendig und weil er ein Gehirn hat, ist er mehr wie eine Pflanze. Und so wird heute, das ist die stoische oder epikurisches Menschenbild im Wesentlichen und es prägt die Wissenschaft und auch einige Religionsgemeinschaften, die sich besonders auf die Wissenschaft stützen als eine Informationsquelle. Und dann denkt man, das Gehirn ist der Ort, wo wir sozusagen denken, das Gehirn ist das, was uns antreibt. Und das Gehirn ist natürlich in Gang gesetzt von Gott oder durch die Evolution oder eine Kombination von beiden. Und das Gehirn ist letztendlich das, was alles macht. Aber es ist nicht mehr wie das Gehirn. Es gibt nur das Hirn, das alles steuert. Das ist die pur wissenschaftliche Idee. Und wie gesagt, auch in den Religionsgemeinschaften, die an die Wissenschaft glauben und die Wissenschaft als richtig ansehen, für die ist das gang und gäbe. Man forscht nicht mal nach mehr, ob das stimmt oder nicht. Ich habe neulich in einem Artikel in einer christlichen Zeitschrift, in unserer adventistischen Zeitschrift, gelesen über das Gehirn und seine wunderbaren Funktionen und wie andere Menschen durch ihre Liebe unser Gehirn verändern könnten. Man hat diesen Artikel einfach aus einer wissenschaftlichen Publikation herausgenommen und man versteht nicht, was der Artikel letztendlich sagt. Er sagt, das Gehirn macht alles und jemand von außen kann dem Gehirn Befehle geben. All das ist in völligem Widerspruch mit dem Grundgesetz des Lebens. Aber da wir die Gesetzmäßigkeit nicht zur Basis nehmen, sind wir eher so wie Plato und Aristoteles in einem völligen Konfusium, sage ich jetzt mal, in einem pur subjektiven Menschenbild, in einer Welt der Ideen, ohne eine klare gesetzliche Basis zu haben. Und dasselbe befindet sich in der wissenschaftlichen Welt oder religiösen Welt, wo man dieses Bild annimmt, der Mensch ist nur physisch, deshalb hat er keine geistigen Bedürfnisse, nur emotionale Bedürfnisse, weil emotionale Bedürfnisse sind ja Gefühle, sind Chemie. Das heißt, Liebe und das alles ist eine Emotion. Einen Geist gibt es in der Wissenschaft nicht. Und damit bleibt natürlich noch ein Menschenbild übrig, das, was allein gesetzlich beweisbar ist, sage ich jetzt mal, was dem Gesetz nicht widerspricht, des Grundgesetzes des Lebens, ist das, dass wir zwei unterschiedliche Elemente haben, einmal die Chemie, den Körper und den Geist, und daraus entsteht eine Seele. Das ist das rein biblische Bild. Und es wundert mich, wieso die meisten Christen das Platonische und andere Religionsgemeinschaften die Idee der Platoner oder der Stoiker übernehmen, der Wissenschaft, wodurch das biblische Modell so einleuchtend, so klar ist von dem Beginn der Schöpfung des Menschen. Das ist für mich manchmal erstaunlich, wie der Mensch so blind sein kann gegenüber den Tatsachen. So, nochmal, was ist eine Seele? Ist sie eine geistige Sache? Nein. Eine Seele ist ein Zusammenwirken eines physischen Elementes mit einem geistigen Element. Das heißt, die Seele ist immer eine Kombination von Chemie und von Geist. Sie ist kein Gemisch von zwei unterschiedlichen Elementen. Das heißt, wir haben gesehen letztes Mal, dass eine Mischung des Geistigen mit dem Körperlichen nicht möglich ist. Man kann in das Körperliche eine geistige Information verschlüsselt als nicht geistig verschlüsseln. und speichern, so wie das wir beim Computer tun. Wir tun also eine 1 und eine 0, ja und nein, Strom und Nichtstrom in etwas Chemisches, in etwas Physisches, weil so viel kann man in der Physis speichern, kodiert. Aber Sie sehen, was man alles daraus machen kann, aus nur einem Ja und einem Nein, aus einem 0 und einer 1. Das kann man kodiert enorm viel speichern in einem Computer. Man kann es natürlich auch in Schriftform auf ein Blatt schreiben. Aber das, was man hier auf Blatt schreibt, ist rein physisch. Der Inhalt ist geistig, aber das, was auf dem Blatt steht, all das ist pure Physis, nur Atom, nur Körper. So, man kann also mit allen Beweisen, die wir haben auf dieser Erde, den Geist und die Chemie miteinander nicht mischen. Weil sie verstehen sich ja nicht. Sie sind zwei unterschiedliche Elemente. Der Geist kann nur zusammen mit dem Körper und der Körper mit dem Geist zusammenwirken. Sie können sich Informationen hin und her senden, das haben wir gesehen. Der Körper sendet durch Chemie, Gefühle macht er dem Geist, der Geist durch Gedanken, durch Ja und Nein steuert er den Körper. Aber, dass man sagt, die werden eins in einem Gemisch, wo man eins vom anderen nicht mehr unterscheiden kann, so wie manche christlichen Ideen dastehen, die sich sehr biblisch denken, aber sie denken, im Gehirn ist es das Geistige und das Körperliche gemischt und deshalb ist nur das Gehirn das Denkende. Das ist nach dem Gesetz nicht möglich, weil schaut, der Körper muss sich bewegen. Das Gesetz sagt, dort wo die Wirkung ist, kann der Effekt die Ursache nicht sein. Wirkung und Ursache sind zwei unterschiedliche Dinge. Und da wir dieses Gesetz aber nicht ernst nehmen oder, wie soll ich sagen, völlig ignorieren, wissen wir nicht, dass dort, wo die Wirkung ist, kann die Ursache sich sein. Das heißt, wenn ich eine Wirkung im Körper habe, dann kann der Geist nicht im Körper sein. Der kann nur am Körper sein. Oder wie hier bei uns Menschen oder wie auch beim Tier, innerhalb des Schädels. An der Hirnrinde. Somit wäre er im Körper und dennoch, da die Hirnrinde die äußere Schicht des Körpers ist, die Einheit, wo der Geist den Input geben kann. Weil das, was Ursache ist, kann nicht Wirkung sein. Schaut, wenn wir dieses Gesetz verstünden, dann wäre nie die Idee da, dass Gott, der ja, haben wir gesehen letztes Mal, die Ursache aller Existenz ist, auch die Wirkung ist. Das heißt, man denkt heute, gerade durch dieses Platonische und durch die Mystik und in der Religion ist das tief verfasst, dass der Mensch Gott ist oder ein Teil Gottes. Wisst ihr, wenn das Gesetz stimmt, dass dort, wo die Wirkung ist, die Ursache nicht sein kann, dann kann Gott nicht gleichzeitig in seiner Schöpfung sein. Er kann seine Schöpfung nur steuern. Er ist nicht Teil der Schöpfung, weil die Ursache kann nicht Teil des Wirkens sein. Sie sind zwei unterschiedliche Elemente. Das ist so einfach, wie es nur einfach geht. Deshalb muss Gott immer außerhalb seines Geschöpfes sein. Er kann nicht, weil er ist ja Ursache. Und wir sind Wirkung. Alles Geschaffene ist eine Wirkung Gottes. Er setzt alle Kraft darin. Er hat das ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten. Aber er ist nicht im Geschöpf. Das Geschöpf, wenn das Gesetz stimmt, und wir können es ja nicht leugnen, dass dort, wo die Wirkung ist, die Ursache nicht sein kann, dann kann Gott nicht Wirkung sein. Er ist nämlich Ursache. Und als Ursache ist er nicht in der Wirkung. Er schafft die Wirkung. Er setzt alles zusammen. Deshalb ist der Pantheismus und die Idee, dass wir ein Teil Gottes sind, von vornherein durchs Gesetz ausgeschlossen. Ein einfaches Gesetz, das Grundgesetz, was wir überall haben auf dieser Welt und ich denke auch im Universum, dass die Abhängigkeit von der Energie, dass alles Geschaffene abhängig ist von etwas, das es erhält und das ihm die Kraft hineinverlegt. Dadurch muss Gott immer außerhalb seines Geschöpfes sein. Er kann nicht die Schöpfung selbst sein, weil er ja die Schöpfung macht. Ich denke, das geht doch ganz deutlich. Und dieses selbe Gesetz beweist, dass Geist und Körper nicht dasselbe sein können. Weil der Körper ist geleitet und er bewegt sich als Wirkung eines Geistes. Dort, wo die Wirkung ist, kann die Ursache nicht sein. Die Kraft, die, mit der der Körper sich bewegt, muss von außerhalb kommen. Also muss der Geist und der Körper zwei unterschiedliche Elemente sein, die zwar zusammengebaut sind und zusammenwirken, aber das eine ist die Ursache und das andere ist die Wirkung. Oder besser gesagt, durch den Geist kommt die Wirkung im Körper zustande. Weil er nimmt von Gott die Liebe, die Kraft und setzt sie in den Körper und damit bewegt sich der Mensch. So, lasst uns das ein für alle Mal verstehen. Die Seele ist ein Zusammenwirken von einem physischen Element und einem geistigen. Die Seele ist nichts Geistiges, pur Geistiges. Die Seele hat einen Geist und einen Körper. Das ist die Seele. Aber in der Seele ist der Geist ein Geist und der Körper ein Körper. Sie sind nicht vermischt, so dass man sie nicht unterscheiden kann. Es ist der Geist, der denkt. Die Bibel sagt, der Geist allein weiß, was im Menschen ist. Und ich lese das, ich habe es schon häufig gelesen, aber wie es so ist, wir müssen die Dinge immer wieder wiederholen, damit wir nicht im Trubel der Unkenntnis und der wissenschaftlichen und religiösen Subjektivität dem Ganzen verfallen und selbst keine klare Haltung haben. 1. Korinther 2, Abvers 10. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Da kommen wir noch hin zur Taufe des Geistes. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und hier geht es wieder um das Wort Pneuma, das Wort Atem, das Wort Wind. Und wer von dem Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Das heißt, ihr seht, Paulus bringt ein Argument. Er sagt, die Erkenntnis ist ein pur geistiges Element. Und wer weiß denn, was in uns ist, außer unser Geist? Wir haben letztes Mal gesehen, oder wir können es noch mal lesen, was der Salomo sagte über den Geist des Menschen in Sprüche 20, 27, wo er sagt, eine Leuchte des Herrn ist der Geist des Menschen, er erforscht alle Kammern des Leibes. Eine Leuchte des Herrn ist der Geist des Menschen. So, und das ist hier der Wind. Das ist das, was erforscht, das, was Kenntnis hat. Aber was kann der Geist des Menschen erforschen, wenn er kein Gehirn hat? Nichts natürlich. Weil in der Seele ist der Geist und der Körper nur als eine gemeinsame funktionelle Einheit möglich zu funktionieren. Aber der Geist ist der etwas weiß. Das Gehirn weiß nichts. Das Gehirn wird vom Geist benutzt zum Denken, aber das Gehirn kann nicht denken. Den Unterschied müssen wir doch klar machen. Das Gehirn wird vom Geist verarbeitet. Es wird vom Geist verändert. Das, was man in der Neuroplastizität erklärt, dass sich das Gehirn selbst verändert. Weil man sieht ja den Geist nicht, der das Gehirn verändert. Also sagt man, das Gehirn verändert sich selbst. Oder es wird verändert dadurch, dass jemand es den Menschen lieb hat. Das sind Dinge, die sind gesetzlich nicht möglich. Das Gesetz von Ursache und Wirkung schließt aus, dass das Gehirn sich selbst verändern kann. Neuroplastizität ist eine Beobachtung, wo man denkt, das Auto fährt alleine. Aber jeder weiß, das geht doch nicht. Aber plötzlich im Gehirn geht's. Da ignorieren wir völlige Gesetze und sagen, das Gehirn kann's, wie auch immer, es kann's. Und so werden wir betrogen. Weil wenn der Feind etwas will, dass wir es nicht verstehen, dann ist es die Gesetzmäßigkeit, dieses Grundgesetz, das alles steuert. Das ist das, was uns erleuchtet, das uns zeigt, was möglich ist und nicht. Das Gehirn wird vom Geist bearbeitet. So wie das Gehirn nicht denken kann, so können auch die Beine nicht gehen. Oder können ihre Beine gehen? Können deine Beine laufen? Nun, du läufst mit den Beinen, aber deine Beine laufen nicht. Ich hoffe, das können wir verändern, das können wir verstehen. Die Beine werden zum Laufen genutzt. Jemand muss ihnen den Befehl geben, dass sie laufen. Der Hand muss jemand den Befehl geben, dass sie was tut. Ohne das ist es nicht möglich. Und der Befehl muss von außerhalb des Körpers selbst kommen. Oder von einer Einheit, die am Körper gebunden ist, die ihn bewegt. Und das ist der Geist. So, ich hoffe, dass wenn wir bibeltreue Menschen sein wollen, und nicht nur bibeltreu, sondern ausgeglichen, ein Konzept haben wollen von Menschen, dann müssen wir wissen, er ist eine Seele. Und eine Seele ist eine Kombination von zwei Elementen. Aber die zwei Elemente in der Seele sind immer unterscheidbar, weil sie können nicht sich gemischen, sie können nicht eins das andere werden. Deshalb ist das Gehirn genutzt für den Geist zum Denken, so wie die Füße genutzt werden zum Laufen. Aber weder die Füße können laufen, noch das Gehirn kann denken. Es ist alles der Geist, der das steuert in der Seele. Das, hoffe ich, verstehen wir. Und ich habe hier nochmal diese Zusammenarbeit und die Lokalisation der Seele zusammen mit dem Geist zusammengefügt. Ich zeige das immer wieder und ich hoffe, wir können es einmal verstehen und dann nie mehr ändern und sicher sein, dass das eine gesetzliche Basis, eine biblische Basis hat. Und damit können wir auch verstehen, den Menschen, die Ursache des Bösen und auch die Notwendigkeit des Heiligen Geistes. Sonst ist alles andere ein widersprüchliches Durcheinander. Und das ist die Religion und das ist die Wissenschaft. Es ist ein Widerspruch. Es ist keine klare Linie. A und B sind nicht klar definierbar. Es ist alles ein nicht klares, absolutes Bild. Eine Relativität in allem drin. Alles ist alles möglich. Aber durch das Gesetz können wir das alles ausschließen. So, wir sind eine lebendige Seele. Und da der Körper und der Geist nur im Gehirn zusammenwirken können, weil der Kortex den ganzen Menschen beinhaltet und von dem Kortex alles ausgeht. Dort ist, woher aller Impuls kommt, muss der Geist nur am Kortex sein. Dort ist er. Dort ist diese Vereinigung. Und wir werden sehen später, dass die Vereinigung am Kortex ist, aber sie hat noch einen tieferen Punkt, nämlich das, was die Bibel Herz nennt und in der Wissenschaft Unterbewusstsein eine konfuse Einheit ist. Wenn wir aber sehen, wie das Ganze funktioniert, wird auch das hell und klar und unwidersprüchlich. Das heißt, es hat in sich keinen Widerspruch. Wenn wir Geist und Körper nehmen, die an der Hirnrinde miteinander kommunizieren, dann verstehen wir, der Geist hat keine Augen. Seine Augen sind im Körper, sie sind physisch, aber er ist es, der sieht. Der Geist hat keine Ohren, aber er hört. Das heißt, der Geist ist angewiesen auf den Körper. Somit ist der Geist nicht das eigenständige Wesen, das ohne Körper irgendeine Funktion hat. Nur die Seele. In der Seele ist alles möglich. Und die Seele, wie wir sehen, ist nicht etwas Geistiges. Es hat den Geist, aber es hat auch den Körper. So, ich finde deshalb auch Ellen Whites Beschreibungen über den Menschen, dass sie sagt, die Seele ist an der Hirnrinde, fantastisch. Sie sagt, der Körper ist eine Schachtel, eine, wie soll ich sagen, eine Schatztruhe für den Schatz, den Geist, weil das ist ein Bild und es sagt sehr viel aus. Es sagt, dass diese zwei Dinge zusammenarbeiten, aber sie sind unterschiedlich Elemente. Aber hier, sie sind eins, weil die Seele existiert immer nur aus zwei Teilen, aus einer physischen und einem geistigen Element. Deshalb wirkt im Menschen und im Tier alles zusammen, weil wir sind Seelen aus einem Körper und aus einem Geist. Das, was der Körper kann, kann der Geist nicht. Was der Geist kann, kann der Körper nicht. Aber in der Seele ist es alles möglich. So, die Seele ist diese Kombination und sie findet sich an unserer Hirnrinde. Dort ist es. Deshalb kann man dem Menschen die Beine abnehmen, man kann ihm eine Niere rausnehmen, man kann ihm die Leber transplantieren, das Herz transplantieren und er bleibt immer noch dieselbe Seele. Er ist nicht jemand anders, weil das sind Körperteile, die von der Hirnrinde, dort wo der Sitz der Seele ist, wo die Verbindung zwischen Geist und Körper ist, gesteuert ist. So, ich hoffe, dass wir das ein für alle Mal verstanden haben und es zu keiner Diskussion mehr kommt oder dass die Fragen beantwortet sind über den Menschen, dass er eine Seele ist, er ist kein Geisteswesen, er ist keine Pflanze, er ist weder das stoisch, das aristotelische und platonische Bild, er ist weder das epikurische oder das wissenschaftliche Bild, er ist das biblische Bild, das allein mit den Gesetzen der Natur völlig zusammen ist. Ohne Geist würde das Gehirn etwas tun, was das Gesetz nicht erlaubt, was das Gesetz völlig unmöglich macht, nämlich sich selbst steuern. So, mit der klaren Aufbau des Menschen von Geist und Körper kann man alles, alle Funktionen nach dem Gesetz wunderbar nachvollziehen, ohne dass wir einen einzigen Widerspruch in dem Aufbau finden. Und das ist für mich ganz wichtig. Dort, wo es ein Widerspruch ist, dort ist Durcheinander. Dort, wo eine klare Linie ist, wo eins nach dem anderen wunderbar folgt, wo der Widerspruch ausgeschlossen ist, dort muss Wahrheit sein, wenn ich das Gesetz dafür habe. So, und jetzt kommen wir zu dem Beginn des menschlichen Lebens. Ich denke, auch das ist eines der entscheidenden Informationen, die wir brauchen. Kommen wir aus der Ewigkeit und gehen in die Ewigkeit? Waren wir schon immer da und werden immer da sein? Haben wir einen Beginn? Wenn wir keinen Beginn hätten, dann wären wir Ursache. Dann wären wir Gott. Und da das die Grundidee ist, die wir haben, wir werden ja sehen, woher wir die bekommen haben, denken wir sind von Ewigkeit her. Aber lasst uns doch schauen, was sagt der biblische Bericht? Der biblische Bericht sagt, dass Gott alles schafft. Und wir haben letztes Mal gesehen, durch sein Wort. Den Menschen hat er nicht nur durchs Wort geschafft, sondern er hat den Erdenkloß genommen und den Lebenshauch eingehaucht. Und damit war der Mensch geschaffen. Er ist eine Wirkung Gottes. Er kann nicht Ursache sein, weil er ein Geschöpf ist. Also hat er einen Beginn. Und der Beginn ist dort, wo Ton und Geist am sechsten Schöpfungstag zusammenkommen. Seit dem sechsten Schöpfungstag existiert der Mensch. Davor war er nicht existent. Davor gab es ihn nicht. Bis Gott den Ton nicht geformt hat und den Lebensodem eingehaucht, den Geist, bis dann gab es keinen Menschen. Und damit wurde der Mensch natürlich eine Seele. Und der Mensch lebt seit dem sechsten Schöpfungstag dieser Erde. Und wenn ich nur die biblische Zeitrechnung nehme, sind das ungefähr 6000 Jahre. Also er kommt nicht aus der Ewigkeit. Und die Frage ist jetzt nur, wurde er geschaffen, um zeitlich zu sein oder ewig? Das ist die Frage, wo ist sein Lebensende? Gibt es eins? Um das zu beantworten, müssen wir Gottes Konzept der Schöpfung des Lebens anschauen. Und ich würde sagen, wenn Gott etwas schafft, dann schafft er ein Wesen. Wenn man jetzt den Menschen nimmt, das ist das Tier, aber grundsätzlich schafft Gott Dinge, dass sie ewig leben. Wenn Gott ewig ist, dann schafft er die Elemente, in der er, wir den Atom, und wir wissen auch, das Atom hat ja noch kleine Elemente, woraus es zusammengebaut ist, so wie er die geschaffen hat, die Grundelemente, und dann nur noch kombiniert, so hat er auch das Leben gemacht, der Pflanze auf dieser Welt, der Tiere und des Menschen. Und er hat sowohl die Pflanzen als auch die Tiere und die Menschen so gemacht, dass sie sich selbst vermehren sollen, ohne jemals ein Ende zu haben. Das heißt, Gott schafft etwas, ob sie nun eine Pflanze sind oder ein Mensch oder ein Tier. Sie sind nicht gemacht, um zu sterben. Sie sollen sich durch die Vermehrung ewig vermehren und ewig leben. Und Gott hat den Adam gemacht. Und er hat nur einen Menschen gemacht. Aus der macht er auch die Eva. Die Eva ist nicht aus einem Erdenkloß. Sie kommt aus Adam. Sie kommt schon aus einem lebendigen Wesen. Eva, wenn man so will, war lebendig in Adam, noch bevor er sie gemacht hat. Ja, weil Adam ist der Stammvater aller Menschen, die auf dieser Erde existieren. Adam sollte für immer leben. Er sollte Kinder mit der Eva zeugen. Die sollten zusammen mit ihm eine Ewigkeit existieren. Alles sollte sich gleichmäßig vermehren. Pflanzen, die Tiere, der Mensch. Und so würde sich vielleicht auch die Erde expandiert haben. Ich weiß es nicht. Gott weiß, wie er sich das gedacht hat. Aber er hat es nicht gemacht, damit es aufhört, sondern dass das Leben ewig weitergeht. Jedes Individuum, das aus dem Adam und der Eva kam, weil die Eva ja auch aus Adam ist, deshalb ist nur Adam hier abgebildet. Jedes Individuum sollte unendlich nebeneinander weiterleben. Warum tut es es nicht auf dieser Welt? Warum sterben wir, wenn Gott das Konzept des Lebens, als er am Anfang alles gemacht hatte? Er hat es ja so wunderbar gesagt. Als er fertig war, sagt er, und Gott segnete am Vers 28 sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde, macht euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Alles sollte sich vermehren. Der Mensch, die Pflanzen, die Tiere. So Gott schafft also, wenn man so will, einen Beginn, er schafft ein Wesen, das vermehrt sich dann. Ja, es muss aus ihm leben und es ist an Bedingungen geknüpft, aber es tut die Dinge selbst weiter, mit Verantwortung. So, warum deshalb, wir vermehren uns heute, das Gesetz gilt immer noch, aber warum ist der Adam nicht mehr unter uns? Warum ist die Eva nicht mehr unter uns? Warum sind unsere Eltern zum Teil oder Großeltern nicht mehr unter uns? Wo doch, als Gott das Ganze geschaffen hat, mit diesem Konzept geschaffen hat, dass es ewig weitergeht. Wir wollen uns deshalb anschauen, dass das Leben Bedingungen hat. Und diese Bedingungen sind wiederum durch das Grundgesetz bestimmt. Wir sind Wirkung, nicht Ursache. Ja, wir sind Geschöpfe. Deshalb sind wir abhängig von Energie. Wir sind abhängig, dass wir leben von äußeren Bedingungen, die wir oder äußeren Elementen, und die müssen wir unserem Leben zuführen, damit das Leben weitergeht. Es ist eine Abhängigkeit da. Alles geschaffene Leben ist an Bedingungen geknüpft. Das sagt das Grundgesetz. Alles ist, was Gott geschaffen hat, braucht Energie. Also ist es an ihn geknüpft. Es muss von ihm abhängig sein. Ohne das existiert die Wirkung nicht, ohne dass es eine Ursache hat. So, die Bedingungen sind im Wesentlichen die Zufuhr der Bedürfnisse. Das ist sowohl die Chemie als auch die Energie oder die Kraft zum Leben. Lebenskraft kommt nur aus Gott. Aber Gott hat uns eine Verantwortung gegeben, besonders uns Menschen, aber auch dem Tier. Nur diese Verantwortung ist nicht eine moralische, sondern das Tier macht es automatisch. Und auch der Mensch, werden wir sehen, war so gemacht, dass er alles richtig tut. Alle Bedingungen sind erfüllbar, weil Gott alle Bedürfnisse zur Verfügung gestellt hat. So, Gott ist die Ursache, er schafft alles, er macht auch, dass alles vorhanden ist. Und er selbst muss ja vorhanden sein, damit wir haben, woher wir unsere Lebenskraft nehmen. Alle Bedingungen sind erfüllbar, weil Gott alle Bedürfnisse zur Verfügung gestellt hat. Jeder kann ewig leben in diesem Konzept, wie Gott es gemacht hat. Die Befriedigung der Bedürfnisse ist ein angenehmes, reizvolles und erfreuliches Handeln. Schaut, essen, trinken, alles, was wir tun, hat Gott gemacht, dass es erfreulich ist. Stellt euch vor, Essen wäre langweilig. Ja? Oder Atmen würde uns nicht freuen, wenn wir in der Natur einen guten Atemzug nehmen. Oder wenn auch das Schlafen, wenn es Schlafen unangenehm wäre, wie schlimm wäre das? Ja? Alle Bedürfnisse, auch die Bedürfnisse, die ja jetzt nicht absolut sind, wie die Sexualität, die Vermehrung, all diese Erfüllung dieser Bedürfnisse hat Gott so gemacht, dass sie Freude machen, dass sie den Menschen erfüllen, wenn er sie ausübt, dass da nichts ist, was ihn abhält, die Bedingungen des Lebens zu erfüllen, weil es macht ja Freude, die Bedingung zu erfüllen. Es ist angenehm, es ist attraktiv. So hat Gott uns gemacht, dass wir darin in der Erfüllung der Bedingungen des Lebens fröhlich sind und eine wunderbares Erlebnis dabei haben. Also gibt es nichts im Tier und im Menschen, die er geschaffen hat damals, sechsten Tag, das eine Abneigung hätte, die Bedürfnisse nicht zu erfüllen. Wieso sind wir dann in diesem Zustand? Wenn Gott alles so gemacht hat, dass das Leben muss abhängig sein, weil wir sind ja Wirkung. Er als Ursache stellt alles zur Verfügung, inklusive er selbst, weil er muss ja das Ganze erhalten, damit wir die Bedingungen erfüllen können. Er macht, dass die Bedingungen schön sind, dass wir sie erfüllen. Es gibt kein Hemmnis. Es gab kein Hemmnis für Adam und Eva zu essen oder zu trinken oder fröhlich und liebevoll zu sein. Das gab es nicht. Alles war super gemacht. Wieso haben wir heute einen anderen Zustand? Wir haben heute einen anderen Zustand, weil bevor noch Gott die Erde schuf, da hatte er das Universum. Und er lenkt sein Universum durch seine Diener, die Engel, hier schematisch als diese Männlein aufgebaut. Alles hängt an Gott, weil er ist die Ursache. Von ihm muss alles Kraft nehmen. Und er ist auch derjenige, der die Kraft und die ganze Energie in die Atome und in alles hineinsetzt, der durch seine Gesetze alles steuert und am Leben hält. Ohne ihn gibt es kein Leben. Er ist die Ursache für die Wirkung. Und jetzt passiert vor der Erschaffung des Menschen im Himmel unter den Engeln, kommt es zu Luzifer, der danach Satan genannt wird, oder die alte Schlange, und ein Teil der Engel. Luzifer ist auch ein Engel, er war der erste Engel, der dort im Regierungssaal Gottes dieses ganze Universum mitlenkte als Geisteswesen. Er kam auf die Idee, das Grundgesetz zu brechen. Er kam auf die Idee zu sagen, dass er aus sich selbst leben könne. Er bricht das Grundgesetz und ist überzeugt, zusammen mit seinen Engeln, dass sie Gott nicht brauchen als Quelle des Lebens. Daher entsteht die Idee, dass wir Götter sind. Trotz eindeutiger Situation hat er gewählt, dennoch eine Alternative aufzubauen in diesem Universum, zu sagen, er ist Gott. Und wenn man ihm nachfolgt, wird das ganze Universum verbessert. Dabei gab es noch nie was zu verbessern. Bis auf ihn, auf seine Idee. So, wiederum hier hilft uns ganz wichtig das Gesetz. Jemand, der eine Wirkung ist, ein Geschöpf, kann die Ursache werden. Aber Luzifer tut das und wird somit zum Satan und denkt, er kann aus sich selbst leben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum lässt Gott in Luzifer und die Engel am Leben? Warum eliminiert er sie nicht? Und damit wäre doch Frieden eingekehrt. Nein, es wäre kein Frieden eingekehrt, weil das, was Luzifer darstellte, war nicht eindeutig erkennbar, dass das eine Trennung von der Quelle allen Lebens ist. Er stellte seine Trennung von Gott so dar, wie wenn es eine Verbesserung der Beziehung zu Gott ist. Das heißt, er stellte den Betrug so dar, wie wenn das Ganze Gott letztendlich erhöht und das besser wird. Es war also nicht ersichtlich, dass Luzifer sich von Gott trennte, dass er ein Gegner Gottes ist in seinen Ideen, sondern er meinte nur, das Ganze soll irgendwo noch höher, noch besser sein. Und da Gott alles gemacht hat, dass es immer besser ist, also wo soll da noch jemand durchblicken, wenn jetzt Gott plötzlich den Luzifer und die Engel verbannt, die jeder kennt in diesem Universum, weil sie waren ja diejenigen, die versorgt haben, ich sage jetzt mal wieder, als die, die von Gott nahmen und weitergaben an die anderen Wesen im Universum. Wie sollen die jetzt denken, wo sind die denn geblieben? Gott hat sie weggetan. Und da Gott kein Geheimnis hat, dann müsste er sagen, ja, Gott hat Angst, weil jemand kann ihn seinen Thron streitig machen. Und Gott hat keine Angst, der ist ja unabhängig. Als Ursache brauchst du keine Angst haben, nur als Wirkung. Deshalb gibt Gott dem Luzifer und seinen Engeln Zeit, damit ihr Konzept sich entwickelt, damit es deutlich wird für jeden. Wo führt es hin, wenn man sich von Gott trennt? Und so erhält Gott diese Wesen am Leben, um zu zeigen, ob ihre Gesetzesbrechung, ihre Alternative, wo die Relativität eintritt, wo Geschöpf Schöpfer wird, zu schauen, ob das funktioniert, ob das möglich ist. Und wir wissen, per Grundgesetz kann eine Wirkung keine Ursache sein. Und die Ursache nicht, die Wirkung. So, das ist, wir wissen, das geht nicht. Deshalb ist das Ganze, was Luzifer und seine Engel tun, irrationell. Aber Gott schafft nach diesem Fall, nach der Rebellion im Himmel, die Erde und die Welten und den Menschen auf dieser Erde. Aber er schafft auch den Menschen, so wie er alle Geschöpfe geschafft hat, in Verbindung zu ihm. Es gab in Adam keine einzige Neigung, nicht zu essen oder zu trinken oder sich von Gott zu trennen, als der Quelle allen Lebens. Adam liebt es. Und Eva, wenn Gott am Abend, wie es hieß, hier, hieß, zu Besuch kam, wenn sie sich mit ihm trafen, wenn sie mit ihm redeten. Adam war geschaffen und er hatte einen völligen freien Zugang zu Gott. Er konnte mit Gott Angesicht zu Angesicht reden, weil Gott hatte ihn ja gemacht. Und er sah ihn. Für Adam gab es keine Neigung, mit Gott nicht verbunden zu sein. Gott hat uns nicht gemacht, dass wir nicht nach der Liebe streben. Adam strebte nach der Liebe und so war Adam mit Gott verbunden. Aber weil es Satan gab und seine Engel, sagt Gott, Adam, du kannst für immer leben. Aber ich musste jetzt deutlich machen, dass dein Leben an Bedingungen geknüpft ist. Das war es immer schon davor. Aber davor gab es keine Alternative, sich aus den Bedingungen zu entfernen, von den Bedingungen zu entfernen. Und so gibt Gott dem Adam den Test mit dem Baum und sagt, schau, iss nicht, dann lebst du für immer. Wenn du aber isst, stirbst du. Und wir wissen die Geschichte, Adam fällt in die Sünde und im Menschen ändert sich etwas, das ihn kaputt macht. Sein Vertrauen zu Gott verschwindet. Er wird ein anderes Wesen, das jetzt so wie Luzifer denkt, ich bin Gott. Er hat jetzt die Idee, er ist aus Wirkung Ursache geworden und somit führt das in den Tod. Es ist also für uns wichtig, dass wir verstehen, dass die Folgen des Sündenfalls im Menschen stattfanden, sicherlich auch außerhalb. Wir sehen es in dieser ganzen Welt, wie sich die Natur und alles verändert hat. Aber was das Schlimmste war, ist, dass der Mensch denkt, so wie Luzifer. Er denkt, er ist Ursache. Er sieht nicht, dass er nur Wirkung ist. Und durch die Trennung von Gott gibt es diesen zeitlichen Tod. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür braucht der Mensch den Heiligen Geist? Was ist es, das, was uns dahin führt, wie wir hier lesen in der Johannes der Täufer, in Matthäus, in 3, Vers 11 sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Schuhe zu tragen ich noch nicht würdig bin, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Wofür braucht der Mensch den Heiligen Geist? Wofür braucht er eine Taufe mit dem Heiligen Geist? Der Mensch ist erblindet und wir alle kommen blind auf die Welt. Also braucht er, wenn er wieder zurückkommen will, einen Leiter, einen Führer, einer, der ihm sagt, okay, schau, hier ist ein Gegenstand, du musst ihn umgehen. Oder er braucht einen blinden Leiter. So, der Mensch braucht den Heiligen Geist, um sich selbst zu kennen, um zu sehen, er ist nicht Gott. Er braucht einen Ausweg aus der Blindheit. Er braucht wieder zu erkennen den Grund seines Daseins, den er jetzt nicht mehr kennt. Wenn du Ursache bist, dann siehst du nicht, dass du Wirkung bist. Du siehst nicht, dass du da bist zu einem Zweck. Du denkst, du bist da aus dir selbst. Ja, wenn du Gott bist, siehst du nicht den Grund deines Daseins da als Geschöpf. Dann musst du wieder befähigt werden, die Berufung wahrzunehmen, wozu er geschaffen wurde, damit er sie auch durchführt. Das sind vier Punkte, die wir in den weiteren Lektionen zusammenfassen oder in den weiteren Lektionen ausführlich verarbeiten wollen. Wir wollen wissen, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nur der Beginn dieser aller Prozesse. Es ist die Neugeburt. Es ist das, was uns zu einer neuen Lösung führt. Wenn wir keinen Erlöser haben oder bräuchten, bräuchten wir auch keinen Heiligen Geist, dass er uns auf dem Weg begleitet, das zu tun. Wir werden dieses Thema vertiefen, aber lasst uns das klar machen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nur der Beginn. Sie ist die Neugeburt. Sie ist gleichzusetzen mit der Neugeburt. Ohne den Heiligen Geist können wir alle diese vier Dinge, die entscheidend wichtig sind, dass wir sie verstehen und ändern und dazu kommen, es zu begreifen, nicht tun. Der Heilige Geist ist der Einzige, der uns aus der Blindheit herausführen kann. Deshalb brauchen wir ihn. Und wir werden ja sehen, er bringt uns ja nur das Leben Jesu, das er gelebt hat, in unser Leben, damit wir eins werden können mit unserem, ich sage jetzt mal, Stammesvater, nämlich der zweite Adam. Aber das wollen wir in den nächsten Lektionen. Wir haben ja noch einige Stunden des Studiums über den Heiligen Geist, über den Menschen, über die Beziehung. Aber deshalb müssen wir, und das werden wir dann vertiefen und im Einzelnen sehen, aber entscheidend ist, dass wir immer diesen großen Überblick haben, dass wir wissen, warum wir ihn brauchen. Wäre der Mensch nicht in Sünde gefallen, bräuchte er ihn dann? Meine Frage war, ich habe mich ein bisschen beschäftigt damit, musste der Mensch, als er in Eden war, war da irgendjemand, der ihn vermitteln musste, seine Beziehung zu Gott? War es notwendig, dass er den Heiligen Geist hatte? Ich weiß, ich habe so das Bild gehabt, dass der Mensch, als er geschaffen wurde, wohl auch den Heiligen Geist hatte und somit mit Gott kommunizierte über den Geist. Ob es so ist, weiß ich nicht. Ist auch vielleicht irrelevant. Relevant ist, dass ich heute den Heiligen Geist unbedingt brauche. Sonst komme ich an Gott nicht dran, weil durch die Sünde kann ich Gott nicht mehr sehen. Ich kann nicht mehr so wie Adam mit den Engeln kommunizieren. Die kamen zu Besuch, die waren für ihn alle sichtbar. Adam hatte keine Blindheit, so wie ich, dass wir die unsichtbare Welt, die Geisteswelt nicht sahen. Adam redete mit den Engeln. Er hatte keine Schwierigkeiten, ja, weil Gott ist ein Geisteswesen und dennoch sah er ihn und lebte und begegnete ihn, so begegneten sie auch die Engel. Da war keine Trennung, keine Grenze. Erst durch den Fall kam es zu einer Trennung und jetzt ist der Mensch blind. Er sieht es nicht mehr, er kann Gott nicht mehr sehen oder er kann auch in die Gegenwart Gottes nicht treten, weil Gott ist für die Sünde ein verzehrend Feuer. Und deshalb braucht der Mensch einen Mittler zwischen ihm und Gott, und das ist Christus. Aber da Christus Mensch wurde, wenn auch das noch sehen vom Gesetz her, und er als Mensch ja nicht in jedem vorhanden sein kann, weil er ja einen Körper auf sich genommen hat, weil er aus Ursache Wirkung wurde, brauchen wir den Geist, der uns dieses Leben vermittelt, dass wir wieder zurückkommen können, wiederhergestellt werden können in das Ebenbild, was wir einmal waren, und leben können, ohne zu sterben. Wir haben die Fragen zum Weltbild, die wiederholen wir immer wieder am Schluss. Wir haben gesehen, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, aber können wir die Ursache finden für das Böse auf dieser Welt, die Zerstörung des Planeten, die Krankheit und den Tod? Ich denke, es ist ganz eindeutig, durch die Übertretung des Grundgesetzes, dass wir denken, wir sind Ursache, haben wir uns von Gott getrennt, der Quelle des Lebens. Und damit ist das ganze Chaos auf dieser Welt da. Es ist die Übertretung dieses Grundgesetzes, das alles Übel in dieses Universum und letztendlich durch die Übertretung des Adam und der Eva auf diese Erde gebracht hat. Es ist erklärbar, woher das Böse kommt. Es kommt nicht aus Gott. Gott ist nicht die Ursache des Bösen, weil er kann nicht sie sein. Er ist die Ursache allen Gutes. Das Böse ist ein Element, das nicht dazugehört. Die Übertretung des Gesetzes war nie einkalkuliert. In dem Sinne sollte doch nicht stattfinden, dass irgendein Wesen hier kommt und denkt, es könnte Gott sein. In diesem Wesen, Luzifer, ist die Ursache für das Böse da. Und dadurch, dass Adam ihm gehorchte und mit ihm zusammen das Grundgesetz übertreten hat, deshalb ist der Mensch heute der, der sich selbst zerstört, der seine Krankheiten selber macht. Er, der zerstört den Planeten, und er führt und hat zu dieser Folge geführt, zu dem Leid, zu der Krankheit und dem Tod auf dieser Welt. Ja, wir haben eine Antwort, und wir werden diese Antwort noch deutlicher sehen in den nächsten Stunden und sie uns zu Herzen nehmen. Und natürlich, das Allerwichtigste ist, gibt es eine Lösung für die allgemeine Not auf unserer Erde, außer dass sie explodiert und nicht mehr existiert, das Böse? Ja, es gibt auch dafür eine Lösung. Es gibt eine Wiederherstellung durch Christus und den Heiligen Geist. Und in dieser Wiederherstellung, da wollen wir mitarbeiten, weil wir wollen eines Tages mit Gott wieder ewig leben. Wir wollen aus diesem Irrtum, in dem wir hineingeboren sind, auf diese Blindheit, mit der wir auf die Welt kommen, da wollen wir raus. Und wir haben nur zwei Mittel, wenn man so will. Einmal ist es Christus, der zweite Adam geworden ist. Und da er Mensch wurde, kann er nicht überall in unseren Herzen leben. Der eine einzige Möglichkeit, in unseren Herzen zu leben und eng mit uns zu sein, eins mit uns zu werden, ist durch den Heiligen Geist. Und deshalb müssen wir dieses Thema gründlich studieren. Und wir werden es tun, Schritt für Schritt. Alle diese Dinge, die wir gesehen haben, worum wir den Heiligen Geist brauchen, all das muss sich erfüllen in unserem Leben. Wir müssen wissen, warum wir in der Not sind und wie wir aus dieser Not herauskommen. Und mit Gottes Hilfe wollen wir das in gewohntem Art und Weise, gründlich, von der Bibel, aber nie das Grundgesetz vergessen, das uns hilft, Klarheit in unserem geistlichen und unserem spirituellen Leben zu haben. Amen.